Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي
zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken, finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Für Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 24. Januar 2022, gleich dem 4. Bahman 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Unterstützung und Begünstigung von Riad. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Kapazitäten Irans und Russlands ergänzen sich gegenseitig. Amir Abdullahian warnt, Europa wird für vernunftlose Schritte gegen IRGC teuer bezahlen. Palästinenser protestieren gegen israelischen Plan, Dorf Khan al-Ahmar abzureißen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi. Kapazitäten Irans und Russlands ergänzen sich gegenseitig. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi erklärte, Iran und Russland entwickelten ständig die Wirtschaftsbeziehungen und betonte, dass die Kapazitäten der beiden Länder sich gegenseitig ergänzen könnten, um den gegenseitigen und regionalen Interessen zu dienen. Die Kapazitäten beider Seiten können sich gegenseitig ergänzen und ihre Nutzung wird nicht nur den Interessen beider Länder dienen, sondern der Region zugutekommen, sagte Raisi am Montag bei einem Treffen mit dem Präsidenten der russischen Staatsduma, Vyacheslav Volodin, in Teheran. Er fügte hinzu, Iran wolle die mit Russland unterzeichneten Abkommen vollständig umsetzen und sagte weiter, die beiden Länder verfügen über unterschiedliche Kapazitäten in verschiedenen Bereichen wie Handel, Energie, Transit und Transport, die aktiviert werden können, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Der Präsident der russischen Staatsduma sagte seinerseits, die Haltung von Präsident Raisi zum Ausbau der Beziehungen zu regionalen und benachbarten Ländern würde den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau erleichtern. Er fügte hinzu, dass Russland bestrebt sei, die Zusammenarbeit mit Iran ständig zu verstärken. An der Spitze einer hochrangigen Delegation traf Volodin am Sonntagabend in Teheran ein, um an der dritten Sitzung der gemeinsamen parlamentarischen Kommission der beiden Länder teilzunehmen. Er nahm am Montag auch an einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem iranischen Parlamentspräsident Mohammad Borel Ghalibov teil. Amir Abdullahian warnt, Europa wird für vernunftlose Schritte gegen IRGC teuer bezahlen. Der iranische Außenminister hat die vernunftlose Abstimmung des Europäischen Parlaments kritisiert, in der gefordert wurde, die iranischen Revolutionsgarden IRGC als Terrorgruppe zu klassifizieren und davor gewarnt, dass ein solches Verhalten kostspielig für Europa sein würde. Hussein Amir Abdullahian sagte, der richtige Weg für Europa sei eher, sich auf Diplomatie, konstruktive Interaktion und Rationalität zu konzentrieren. Wir verurteilen die aufdringliche und unkonventionelle Entschließung des Europäischen Parlaments auf das Schärfste, sagte Amir Abdullahian in einer Ansprache vor dem 26. Treffen des Rates der Außenminister der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ECO in Taschkent, Usbekistan. Zweifellos werden die nachteiligen Folgen eines solchen emotionalen Verhaltens für Europa kostspielig sein, sagte er. Er fügte hinzu, dass die außenpolitische Doktrin Irans auf ausgewogenen Interaktionen mit der Welt und nicht Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Länder basiere. Das Europäische Parlament hat am Mittwoch einen Änderungsantrag verabschiedet, in dem die EU und ihre Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die IRGC auf ihre Terrorliste aufzunehmen. Der Chef der EU-Außenpolitik Josep Borrell sagte jedoch am Montag, dass der Block die IRGC ohne eine Entscheidung des EU-Gerichts nicht als terroristische Einheit auflisten könne. Amir Abdullahian sagte am Montag, die EU scheine nicht bereit zu sein, kostspielige Schritte gegenüber Iran zu unternehmen, nachdem der außenpolitische Chef des Blocks angedeutet hatte, dass rechtliche Hürden einer Einstufung der IRGC als Terrorgruppe im Wege stünden. Palästinenser protestieren gegen israelischen Plan, Dorf Khan al-Ahmar abzureißen. Palästinenser haben in Khan al-Ahmar gegen einen israelischen Plan protestiert, das Beduinendorf, das im besetzten Westjordanland bei Al-Quds liegt, zu evakuieren, um neue Siedlungen zu errichten. Wir sind hierher gekommen, um Ben-Gvirs Entscheidung und die Entscheidungen der gesamten rechten Regierung anzufechten, sagte der palästinensische Aktivist Khairi Hanun, der am Montag an den Protesten gegen den rechtsextremen israelischen Minister Itamar Ben-Gvir teilgenommen hatte, der versprach, die Zwangsevakuierung des Dorfes voranzutreiben. Wir sind hierher gekommen, um ihnen zu sagen, sie haben unsere Dörfer zerstört, sie haben unsere Städte und unsere Häuser zerstört, aber sie werden unsere Ausdauer nicht zerstören, sagte er Al Jazeera. Die Palästinenser werden es weiter aufbauen, selbst wenn die Israelis es 100-mal abreißen, sagte er. In der Zwischenzeit sagte Eid Jahalin, der sich selbst als Sprecher des Dorfes bezeichnete, dem Fernsehsender, dass die israelische Praxis der Zerstörungen in ganz Palästina ständig stattfindet. Seit 1967 gibt es militärische Befehle zum Abriss von Häusern, geschlossenen Militärzonen und anderen. Und dann werden diese Gebiete in illegale Siedlungen und Naturschutzgebiete umgewandelt, sagte Jahalin bei dem Protest. Wer auch immer glaubt, dass es nur Khan al-Ahmar ist, der irrt sich. Es gibt Zerstörungen im Jordantal, Zerstörungen in Masafer Yatta, in der Stadt Al-Quds. Es passiert ständig etwas in ganz Palästina. Er unterstrich die Bedeutung des Dorfes, da es in der Nähe einer Autobahn liegt, die Ost-Al-Quds mit dem Jordantal verbindet, wo Israel darauf abzielt, Siedlungen zu erweitern und zu verbinden, wodurch das Westjordanland effektiv in zwei Teile geteilt wird. Unsere Hauptbotschaft ist an die palästinensische Führung. Wenn dieses Dorf entwurzelt wird, werden wir ein nördliches Westjordanland und ein südliches Westjordanland haben, sagte Jahalin. Erdogan an Schweden. Keine Unterstützung für NATO-Mitgliedschaft nach Koranschändung. Die Türkei hat Schweden damit gedroht, seinen Antrag auf Mitgliedschaft im US-geführten Militärbündnis der NATO abzulehnen, als Reaktion auf Stockholms jüngste Duldung der Schändung des Heiligen Koran vor der türkischen Botschaft auf schwedischem Boden. Diejenigen, die solche Blasphemie vor unserer Botschaft zulassen, können nicht länger mit unserer Unterstützung für ihre NATO-Mitgliedschaft rechnen, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einer Rede nach einer Kabinettssitzung am Montag. Die Äußerungen kamen, nachdem Rasmus Paludan, ein berüchtigter extremistischer dänischer Politiker, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, von der Regierung seines Landes die Erlaubnis erhalten hatte, am Samstag das Heilige Buch der Muslime vor der türkischen diplomatischen Vertretung in Stockholm zu verbrennen. Paludan wurde von der schwedischen Polizei beschützt, während er das Sakrileg beging, das die Schleusen des Protests seitens der muslimischen Länder der Welt geöffnet hat. Erdogan kritisierte Schweden dafür, dass es Feinde des Islam und Mitglieder terroristischer Organisationen liebt, ein Hinweis auf die Anti-Ankara-Gruppen, denen von Schweden Asyl gewährt wurde. Wenn sie Mitglieder terroristischer Organisationen und Feinde des Islam so sehr lieben und schützen, dann raten wir ihnen, deren Unterstützung für die Sicherheit ihres Landes zu erbitten, sagte das türkische Staatsoberhaupt. Um die Türkei zu besänftigen, hat Schweden seine Amtsträger zu einer Reihe von Besuchen nach Ankara geschickt. Schwedische Führer haben Paludans Vorgehen verurteilt, aber dieses Hassvorgehen unter ihrer breiten Definition der Meinungsfreiheit verteidigt. Lavrov, Der Krieg des Westens mit Russland sei nicht mehr hybrid, sondern real. Russlands Außenminister Sergei Lavrov gab an, der Krieg in der Ukraine sei kein hybrider Krieg mehr, da er fest zu einem echten Krieg eskaliert sei, wobei der Westen sich weiterhin gegen Moskau verschwört. Wenn wir über das sprechen, was in der Ukraine passiert, das ist ein Krieg, kein hybrider, fast ein echter Krieg, den der Westen seit langem gegen Russland plant, sagte Lavrov am Montag. Auf einer Pressekonferenz während eines Besuchs in Südafrika sagte Lavrov, das Ziel ist es, alles Russische von der Sprache bis zur Kultur, das seit Jahrhunderten in der Ukraine existiert, zu zerstören und den Menschen zu verbieten, ihre Muttersprache zu sprechen. Jeder kulturelle Kontakt im Zusammenhang mit der russischen Sprache ist in der Ukraine verboten, sagte Lavrov. Und das alles wird vom Westen unterstützt. Der Spitzendiplomat machte die Bemerkungen, als europäische Regierungen, darunter Polen und Deutschland, dazu drängten, die Erlaubnis zur Lieferung von in Deutschland hergestellten Leopard-2-Panzern an Kiew zu erteilen. Russland startete seine militärische Spezialoperation in der Ukraine mit dem erklärten Ziel, das Land im Februar 2022 zu entnazifizieren. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass Lavrov auch sagte, Moskau sei bereit gewesen, in den ersten Kriegsmonaten mit Kiew zu verhandeln. Aber die USA und ihre westlichen Verbündeten hätten der ukrainischen Regierung davon abgeraten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4 Grad, Mashhad minus 5 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 3 Grad und Bandarabas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ghulam Hossein Banan mit dem Titel Oshena Suz.
چه شیرین لبی چه گل پیکری تو که شیرین تر از شکری تو که رخشان تر از گوهری تو که دل به خنده می بری مگر راز عاشقان ای پری ندانی 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 تو ای آتشین گل ناز من چرا در نگاه من راز من نخوانی 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 دلم شد به عشق تو مبتلا، تویی چون به درد من آشنا، چرا نشنوی فغانم، چرا ندانم ندانم ندانم. از آن برق دیده ای دل ستان زدی آتشم تو در جسم و جان، رود زان شرار تا آسمان، فغانم فغانم فغانم. تو که دل به خنده ای میبری، مگر راز عاشقان ای پری، ندانی ندانی ندانی. تو ای آتشین گل ناز من، چرا در نگاه من راز من نخوانی نخوانی نخوانی. یا زمان پندی، زمان پندی آزاد وار داد مرا، زمان را زمان را چن کو بنگری، همه پند است زمان را چون کوبن گری، همه پند است. به روز نیکی کسان گفت غم مخور زنهار، به روز که کسان گفت غم مخور زنها، بسا کسا که به روز تو آرزو منده، بسا کسا که به روز تو آرزو منده.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. In der heutigen Sendung wollen wir Ihnen das Dorf der Sag in der Provinz Çarmıhalı-Bahçeli vorstellen, ein Dorf, das im Ersten Weltkrieg viele literarische und politische Persönlichkeiten wie Mirza Ali Akbar Dehkhoda, Muhammad Mossadegh und Malik-ul-Şuaray Bahar aufnahm. Der Sag liegt 35 Kilometer südöstlich von Şahrekord, dem Zentrum der Provinz Çarmıhalı-Bahçeli und 2230 Meter über dem Meeresspiegel. Im Frühling und Sommer hat es eine sehr gute Wetteranlage, im Winter aber ist es dort kalt und trocken. Diese Ortschaft gehört zu den ältesten Dörfern dieser Provinz. Während der Kotscharen Herrschaftszeit gewann es mehr an Bedeutung. Historisch betrachtet gibt es in dieser Ortschaft viele Bauten und auch Hügel, die zu den verschiedenen Lebensperioden der Menschheit gehören oder auch alte Friedhöfe mit Steinlöwen aus der Dynastie der Safaviden. Dies alles ist ein Zeichen für die Wichtigkeit der alten Zeiten von der Sag. Die Bewohner dieser Gemeinde sprechen Farsi und einen lorischen Dialekt. Wirtschaftlich gesehen basiert der Sag auf Landwirtschaft, Viehzucht, Gärtnerei und dem Kunsthandwerk. Hier wird Weizen, Gerste, Bohnen, Zuckerrüben und Kartoffeln sowie Aprikosen, Äpfel und Walnüsse geerntet. Die Viehzucht und auch die Produktion von Fleisch- und Milchprodukten wie Milch, Joghurt, Butter und getrocknete Sauermilch treiben die Viehzucht voran. In dieser Gegend knüpfen Frauen und Mädchen sehr schöne gemusterte Teppiche, die den größten Teil der hergestellten Handarbeitsarbeiten darstellt. Das Dorf der Sag liegt im Gebirge und die Wohnstruktur ist zentriert. Die meisten alten Häuser sind einstöckig. Sie wurden aus Steinen, Schlamm, Lehm und Holz gebaut, während bei den neuen Häusern Eisen, Steine, Ziegel, Zement und Gips zum Einsatz kommen. Da das Dorf im Gebirge liegt, hat es auch sehr viele Natursehenswürdigkeiten für Touristen. Die fruchtbaren Weiden und grünen Gärten mit zahlreichen Bäumen sowie die schönen Berge mit ihren natürlichen Höhlen und zurückgebliebenen historischen Bauten machen das Dorf für Reisende noch interessanter. Gärten wie Amirabad und Borebolor gehören zu den Anziehungsorten für Touristen. Sie sind äußerst sehenswert und jährlich kommen viele Reisende dorthin, um diese Landschaften von der Nähe kennenzulernen. Die zwei Berge Barfepir und Topu liegen in der Nähe von der Sag. Barfepir gehört zu den natürlichen Attraktionen dieser Gegend. Dieser Berg ist in den kalten Zeiten des Winters mit Schnee bedeckt und bildet eine sehr schöne Landschaft. Der Berg Barfepir ist für Bergsteiger ein guter anziehender Ort. Die Höhlen Tacht und Kuhe Topu zählen zu den Kalkhöhlen, die sich im Hochland dieser Region befinden. Es ist zu erwähnen, dass sich in den Kalkbergen im Laufe der Zeit und wegen geologischer Evolutionen große Löcher bilden, woraus dann die Höhlen entstehen. Diese Kalkhöhlen werden zu verschiedensten Jahreszeiten von Touristen besucht. Auch der unterirdische Wasserkanal Gelink ist ein Ort, den Reisende gern besuchen. Bei seiner Wasserquelle lassen sich viele Besucher nieder und ruhen sich dort aus.
Liebe Hörerfreunde, ein besonders sehenswerter Baufund der Sack ist die Burg Ralle de Sack. Diese Zitadelle wurde von einem berühmten Herrscher der Haftlenk-Bachtiori-Dynastie mit architektonischem Einfluss europäischer Schlösser errichtet. Die Burg ist 5076 Quadratmeter groß und wegen ihrer Wichtigkeit wurde sie auch in der Liste für iranisches Nationalerbe registriert. Dieser Bau hat historisch betrachtet sehr viele Ereignisse miterlebt, wie zum Beispiel die Unruhen während der konstitutionellen Revolution. Ali Akbar Dehkhoda verbrachte auch eine Zeit lang in dieser Burg und fasste mit Hilfe der literarischen Quellen, die sich in der Bibliothek dort befanden, die Hauptgrundlagen für sein bekanntes Wörterbuch Dehkhoda zusammen. Die Zitadelle Ralle de Sack wurde unter Berücksichtigung des Klimas ihrer Gegend in zwei südlichen und nördlichen Stockwerken gebaut. Wegen ihrer besonderen Architektur haben die Zimmer im Erdgeschoss im Winter sehr viel Licht und Wärme und in den Räumen im Obergeschoss ist es im Sommer kühl. Der Bau besteht zudem aus vier kegelförmigen Türmen. Im ersten Stock fällt den Besuchern die dekorative architektonische Kunst ins Auge. So wurde dort eine Mischung aus Porzellanziegeln und emaillierten Fliesen verwendet, die sehr schöne Muster bilden. Zu den prächtigsten Räumen zählen der Speisesaal und das Spiegelzimmer. Die Umrandungen an den Wänden und Haupteingänge im Speisesaal wurden mit Stuckarbeiten und Malereien verziert. So sind als Stuckarbeiten im Speisesaal Engel als Symbol der Reinheit, Löwen als Symbol für Macht und Kühnheit und auch schöne Jagdszenen zu sehen. Die Decke ist aus Holz und rahmenförmig angelegt, die Fenster bestehen aus Silberarbeiten. Neben dem Speisesaal befindet sich das Spiegelzimmer. Die Wände und die Decke verzieren nebeneinander platzierte kleine Spiegel. Die Glasmalereien, auf denen oft Reiter, Schlösser oder diverse Bauten zu sehen sind, machen den Raum noch prunkvoller. Mitten im Garten mit seinen vielen Bäumen liegt ein mehrkantiges Steinbecken, das mit Quellwasser aus verschiedenen Bergen versorgt wird. Im Dorf der Sack gibt es eine alte Badeanlage, die auf die Zeit der Qajaren zurückgeht. Dieses Bad gehört ebenfalls zu den Sehenswürdigkeiten der Ortschaft. Liebe Hörerfreunde, nun sind wir wieder am Ende dieser Folge angelangt. Bis zu einem weiteren Teil aus dieser Beitragsreihe. Gott schütze Sie.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Masti Salamat Mikonat. Auf Deutsch, ein Berauschter grüßt dich. Thank you.
مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. ای نیست کرده هست را، بشنو پیام مست را. مستی که هر دو دست را، آبند دامت، آبند دامت می کند. مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. ای آسمان عاشقان، ای جان جان عاشقان، ای آسمان عاشقان، ای جان جان عاشقان. حسنت میان دوستان، نک دوست کامت می کند. مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. ای چاشنی حلبی، ری قبله هر مذهبی، مه پاسبانی هر شبی، برگرد بامت می کنم. ماه از غمت دونیم شد، رخسارها چون سیم شد. قد الف چون جیم شد، بین جیم جامت می کنم. در عشق زاری ها باری ها نگر، وان پخت کاری ها نگر. کن رتل خامت، کن رتل خامت می کنم. ای باده خوش رنگ بود، بنگر که دست جوده بود. بر جان حلالت، بر جان حلالت، بر جان حلالت می کند. بر تن حرامت می کند. مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن دلش را برده ای، جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. مستی سلامت می کند.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Unterstützung und Begünstigung von Riad. Weiterhin guten Empfang.
September 2001. Die USA erleben ein neues Pearl Harbor. 19 Terroristen entführten 4 Verkehrsflugzeuge und stürzten die ersten beiden Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York City. Das dritte Flugzeug zielte auf das Pentagon und das vierte stürzte auf einem Feld in der Nähe seines Ziels ab, einem Regierungsgebäude in Washington, D.C. Bei den Anschlägen kamen fast 3000 Menschen ums Leben. Es wurde bald klar, dass 15 der 19 Entführer saudische Staatsbürger waren. Viele von ihnen standen in engem Kontakt mit saudischen Amtsträgern. Trotz zahlreicher Beweise für die saudische Komplizenschaft bei den Anschlägen vom 11. September haben die Bush-Regierung und ihre Nachfolger mehr als 2 Jahrzehnte damit verbracht, die Elite des Königreichs zu schützen. Seit der Veröffentlichung der 28 Seiten der 9/11-Kommission im Jahr 2016 ist die Schuld der Saudis an den Angriffen unbestreitbar geworden. Einer der unerklärlichen Punkte ist jedoch, wie Saudi-Arabien als Regierung, die am meisten für die Tragödie verantwortlich ist, Washingtons Bestrafung entging. Josh Earnest, Sprecher des Weißen Hauses. Wenn Sie sich das Dokument ansehen, werden Sie feststellen, dass es bestätigt, was wir schon seit geraumer Zeit sagen, nämlich, dass dieses Material Ermittlungsmaterial war, das von der unabhängigen 9/11-Kommission überprüft und weiterverfolgt wurde, die außerhalb der US-Regierung gebildet wurde, um einen Blick auf die Anschläge vom 11. September zu werfen. Und die Schlussfolgerung der 9/11-Kommission ist oder war, wie sie schrieb. Sie fand, Zitat, keine Beweise dafür, dass die saudische Regierung als Institution oder hochrangige saudische Amtsträger die Al-Qaida individuell finanziert haben. Die amerikanische Wut richtete sich gegen die arme Nation Afghanistan und ironischerweise machte die Bush-Regierung Saudi-Arabien zu einem vertrauenswürdigen Partner in dem, was sie Krieg gegen den Terror nannte. Reporter: Glauben Sie, dass die Saudis mit den USA im Krieg gegen den Terrorismus kooperiert haben? Richard Holbrooke, ehemaliger US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Das ist eine der schwierigsten Fragen, die sich heutzutage jeder amerikanische Amtsträger oder Beobachter stellen kann. Es ist einfach nicht klar. Auf einigen Ebenen kooperieren sie, auf anderen Ebenen schließen sie Geschäfte ab. Niemand versteht wirklich die Feinheiten des Königreichs. Schließlich war Saudi-Arabien ständig einer der größten Geldgeber für US-Lobbyarbeit und wirft sowohl um Parteien als auch um die Presse, um eine positive Berichterstattung zu erhalten. Bereits im September 2021 wies US-Präsident Joe Biden das Justizministerium an, Dokumente aus der FBI-Untersuchung der 9/11-Attacken auf Klassifizierung und Freigabe zu prüfen. Die Dinge könnten sich ändern, da die Beziehungen zwischen Washington und Riad trüb werden, aber diese Exekutivverordnungen zielen hauptsächlich darauf ab, Zugeständnisse von den Saudis zu erzwingen. Als Präsident Biden letztes Jahr eine Durchführungsverordnung zur Freigabe von FBI-Dokumenten unterzeichnete, war dies ein konkreter Beweis für die Rolle, die das Königreich Saudi-Arabien bei den Anschlägen vom 11. September gespielt hat. Wir wissen jetzt, dass über ein Dutzend saudische Regierungsbeamte an der Ermöglichung der Anschläge vom 11. September 2001 beteiligt waren. Einer dieser Personen arbeitete als saudischer Geheimdienstagent. Auf der anderen Seite hat der blutige Krieg gegen den Jemen die Rolle Washingtons bei den saudischen Verbrechen deutlich gemacht. Von Saudi-Arabien angeführte Luftangriffe im Jemen wurden als Kriegsverbrechen bezeichnet. Eine gemeinsame Analyse, die Anfang Juni dieses Jahres von der Washington Post und dem Security Force Monitor am Human Rights Institute der Columbia Law School durchgeführt wurde, ergab zum ersten Mal, dass die Vereinigten Staaten die Mehrheit der Luftwaffenschwader unterstützten, die an den jahrelangen Luftangriffen der saudischen Koalition beteiligt waren. Als die Welt Anfang dieses Jahres ihre Aufmerksamkeit auf den Ukraine-Konflikt richtete, führte die saudische Kriegskoalition laut dem Yemen Date Project mehr als 150 Luftangriffe und zivile Ziele im Jemen durch, darunter Häuser, Krankenhäuser und Kommunikationstürme. Ich hatte das Gefühl, dass Elektrizität durch meinen Körper lief. Ich rief nach meinen Freunden, damit sie mir helfen, ohne zu wissen, dass es ein Angriff war. Als ich meine Augen öffnete, lag ich auf der Straße und meine Freunde lagen auf der Straße neben mir. Nach einer Weile hörte ich das Geräusch eines Angriffs und wusste, dass es Flugzeuge waren, die uns bombardierten. Danach brachten sie uns hierher ins Krankenhaus, aber es gibt immer noch Leute, die vermisst werden und einige wurden in Stücke gesprengt. Dies ist mein Haus und ich bin zusammen mit meinen Kindern und meiner Familie einer der Überlebenden. Unmittelbar nach dem Angriff öffnete ich die Tür, um meine Kinder zu retten, und als ich herauskam, sah ich diesen Platz vor uns vollgedeckt mit abgetrennten Köpfen. Als die Rakete auf das Gebäude zielte, wurden die Leichen in diesem Bereich von meinem Haus verstreut. Allein der Luftangriff hat nach vorsichtigen Schätzungen der Konfliktbeobachtungsstelle ACLED mindestens 24.000 Menschen getötet. Hunderttausende Jemeniten starben zudem an Kämpfen oder ihren indirekten Folgen wie Hunger und Krankheiten. Heute haben wir noch nichts zum Mittagessen. Jeder Tag ist so. Das ist unsere Küche. Sie ist leer. Wir haben nichts in der Küche. Wir haben nichts. Die Küche ist leer. Die Analyse zeigt, dass ein wesentlicher Teil der Luftangriffe von Jets durchgeführt wurde, die von US-Unternehmen entwickelt, gewartet und verkauft wurden, sowie von Piloten, die vom US-Militär ausgebildet wurden. Im Jahr 2019 legte der damalige US-Präsident Donald Trump sein Veto gegen drei gemeinsame Resolutionen ein, die Waffenverkäufe an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verbieten, und wies einen Versuch von Kongressabgeordneten zurück, den umstrittenen Waffentransfer zu stoppen. Trumps Nachfolger, der mit einer scheinbar antisaudischen Rhetorik ins Amt kam, kündigte ein Ende der US-Militärunterstützung für Offensivoperationen der von Saudi-Arabien geführten Koalition gegen den Jemen an. Aber Wartungsverträge für Schwader, die Offensivmissionen durchführen, wurden bisher fortgesetzt. Der grausame Mord an dem Journalisten der Washington Post, Jamal Khashoggi, im saudischen Konsulat in Istanbul war nur eine weitere empörende Unterstützung Washingtons für Riad. Die Untätigkeit der US-Regierung bei diesen eklatanten Verbrechen spricht Bände. Laut Bob Woodwards Buch Rage prallte Trump offen damit, den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman vor einem Prozess geschützt zu haben, nachdem der König beschuldigt wurde, den Mord an Khashoggi inszeniert zu haben. Und Mitte November entschloss die Biden-Administration, dass bin Salman Immunität gegen eine Klage von Khashoggis Verlobte genießt. Die offizielle US-Erklärung für diese Gewährung der Immunität lautet, dass bin Salman nun Premierminister des saudischen Königreichs sei und daher nicht strafrechtlich verfolgt werden könne. Biden wird vorgeworfen, in diesem Fall Zeit vergeudet zu haben. Die heuchlerische Haltung der USA im Fall Khashoggi ist in Wirklichkeit die Fortsetzung ihrer Haltung gegenüber anderen Menschenrechtsverletzungen der Saudis, darunter die Massenhinrichtungen in Riad. Die Massenexekution von 81 Personen im März 2022 beispielsweise stieß im Namen der Vereinigten Staaten, des selbsternannten Verfechters der Freiheit und der Menschenrechte in der Welt, auf tiefes, langes Schweigen. Washingtons in zweideutige Worte gehüllte Verurteilung war niemals mehr als ein Schlag auf die Hand. Saudi-Arabien gilt als weltweit größte Geldquelle und Förderer der Takfiri-Salafi-Ideologie, die sich in Terrorgruppen wie Al-Qaida und IS manifestiert. In einem diplomatischen Telegramm von Dezember 2009 an Mitarbeiter des US-Außenministeriums schrieb die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton: Spender in Saudi-Arabien stellen die bedeutendste Finanzierungsquelle für terroristische Gruppen weltweit dar. Tatsache ist jedoch, dass Saudi-Arabien von den Amerikanern nie für ihre offenkundige Unterstützung des Terrorismus zur Rechenschaft gezogen wurde. Ein Blick auf die Zahl der Waffenverkaufsabkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien bestätigt dies. 2016 fragte der damalige australische Premierminister Malcolm Turnbull Obama: Sind die Saudis nicht deine Freunde? Obama antwortete bekanntlich: Es ist kompliziert. Vielleicht rührt ein Teil dieser Komplexität von Washingtons Komplizenschaft bei den Verbrechen Saudi-Arabiens her, ob direkt oder indirekt. Indem sie Saudi-Arabien wegen der Anschläge vom 11. September und anderer Verbrechen massiven Ausmaßes aus der Verantwortung nahmen, haben die USA Riad ermutigt, mit seiner Brutalität im In- und Ausland fortzufahren.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.